Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast und Spielkultur-Podcast der Welt. Heute mit einem Brettspiel namens Charterstone und dazu habe ich mir einen neuen, frischen Brettspiel-Experten herangezogen, nämlich den wunderbaren Christian von Brett und Pat. Ich spreche es mal ein bisschen Englisch aus.
Ja, guten Morgen, okay. Christian.
Du warst noch nicht bei uns zu Gast, ihr habt auch keinen eigenen Podcast,
nein.
Aber ich dachte, ich lade mal ein bisschen frisches Blut hier ein, um ein bisschen weitere Einblicke in die Brettspielwelt zu bekommen. Und Brett und Pat gibt es schon seit rund 2 Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, gell?
Euer ja, Buch. Genau. Also im Februar jetzt haben wir das Jubiläum, 2 Jahre. Und seit einem Jahr ist Tillmann, ein Freund von mir, dabei, der schreibt halt hauptsächlich über Tabletops und Bemaltipps, Geländebau. Und ich kümmere mich dann eher so um die Brettspiele und ein bisschen Videospiele auch noch.
Sehr schön, dann bist du ja genau richtig bei uns. Was sind denn so deine Schwerpunkte, also Brettspiele aller Art? Oder hast du da so ein bisschen so ein Fable oder in welche Richtung zieht es dich da? Da hat man ja immer so ein bisschen Unterschiede.
Ja, eigentlich alles. Also in letzter Zeit mag ich auch gerne mal ein bisschen einfache Spiele. Mein Schrank ist ziemlich voll mit irgendwelchen Schwergewichten und das aufzulockern bin ich im Moment eher so ein bisschen auf der Suche nach einfachen, schnellen, trotzdem interessanten Spielen, aber sonst eigentlich alles. Also was ich sehr gerne mag, sind halt 4X-Spiele, Eclipse, Civilization.
Also die richtig großen Dinger,
ja. Ja, und zurzeit großer Fan von Cthulhu Wars, bin ich fleißig an Figuren anmalen. Sehr aufwendig, aber macht halt auch Spaß.
Sehr schön. Jetzt reden wir heute über ein neues Legacy-Spiel und aufmerksame Hörer dieses Podcasts wird der Begriff schon ein bekannt sein. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Legacy ist in der Brettspielwelt ein relativ neues, also in den letzten Jahren erst aufgekommenes Phänomen. Normalerweise baut man ja ein Brettspiel auf, dann spielt man, wer hat die meisten Siegpunkte, dann wird wieder alles eingetütet und beim nächsten Mal geht's komplett von vorne los. Legacy, Pandemic Legacy haben wir hier auch besprochen, beide Teile haben dieses Phänomen so ein bisschen eingeführt und hatten die Idee, ein Spiel zu machen, bei dem nach einer Partie die Ereignisse und Geschehnisse in dieser Runde in die nächste übertragen werden. Deswegen der Name Legacy und das ist inzwischen in der Brettspielwelt ein geläufiger Begriff geworden, der auch andere Spiele dazu jetzt befähigt, diesen Begriff zu nehmen. Also es ist fast schon so ein bisschen wie eine Genrebezeichnung geworden, dass man jetzt alles als Legacy-Spiel bezeichnet, bei dem sich Material verändert, bei dem Partie auf Partie auf Partie Dinge weiter transportiert werden. Und Charterstone, über das wir heute sprechen, ist auch ein Spiel in dieser Kategorie. Und darauf haben wir uns alle, glaube ich, so ziemlich sehr gefreut in Essen bei der großen Brettspielmesse, weil es war einer der Gesprächsthemen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch super gespannt und ich habe Pandemic, den ersten noch den zweiten Teil jetzt mit meiner Frau auch gerne gespielt. Zielvoll haben wir auch gespielt, sind wir aber noch nicht durch. Das hat ja auch so ein bisschen seine Probleme. Aber insgesamt sind Legacy-Spiele hier bei uns hoch im Kurs und dementsprechend Charterstone war für mich irgendwie ein Blindkauf. Ich habe mich auch vorher nicht ganz so viel informiert, weil ich das dann irgendwie spannender finde, gerade bei Legacy irgendwie, wenn man ganz frisch alles auspackt und gar nicht so ganz genau weiß, worum es geht.
Und der große Unterschied, der sofort auffällt bei Charterstone im Vergleich zu Pandemic Legacy, es ist kein kooperatives Spiel. Also das war einer der großen Unterschiede. Es ist ein Spiel von Jamie Stegmaier, der in der Brettspielszene durchaus sich schon einigen guten Namen gemacht hat. Er hat Spiele gemacht wie Scythe oder Between Two Cities oder Viticulture. Also durchaus schon auch ein Name, der durchaus bekannt ist oder für, ja, je nach Geschmack natürlich auch für Qualität steht. Und Charterstone ist eher so in die Worker Placement-Ecke. Also man baut sich in seinem Charter, das ist quasi so sein Quartier, sein Viertel auf einer Karte, Gebäude und es hat schon so ein bisschen diese klassischen Brettspielanmutungen, wie man das halt so oft so kennt. Man baut sich irgendwas auf und man erweitert sich und eben nicht kooperativ, sondern jeder baut für sich und es ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man im Wettstreit miteinander steht.
Ja, wie bei Seafall dann halt auch.
Erklär mal so ein bisschen dieses Charterstone. Was macht man da? Wie präsentiert einen die Welt? Was erwartet einen da, wenn man das aufmacht?
Im Prinzip übernimmt jeder ein Charter, also einen Teilbereich von einer neuen Stadt. Und die Aufgabe ist es dann, diese Stadt mit Gebäuden zu bebauen. Und jedes Gebäude gibt mir halt neue Aktionen. Und jeder hat halt unterschiedliche Gebäude. Es gibt keine Gebäude doppelt. Die Geschichte dahinter ist, dass es halt so ein den großen König gibt und der braucht halt eine neue Stadt.
Witzigerweise, das hatten wir neulich auch schon angesprochen, erinnert es von der Prämisse sehr stark an das andere Legacy-Spiel, was gerade von Markus und Inka Brandt gemacht wird. Sehr witzig, da geht's auch um einen König, der ein neues Gebiet aufmacht und dort bauen dann alle um die Wette. Also ich habe mit den beiden aber auch gesprochen, die waren selber auch total überrascht, als dann Charterstone rauskommt, weil natürlich solche Spiele Jahre in der Entwicklung sind. Also da haben die sich weder beieinander irgendwas abgeschaut oder so, sondern es liegt natürlich auch nahe, so ein Aufbauspiel mit Legacy-Elementen zu machen. Aber Charterstone hat es geschafft, ein bisschen vorher rauszukommen. Und ob das Experiment gelungen ist, werden wir jetzt hier gleich ein bisschen ergründen. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, weil das Material auch so toll aussieht. Also man hat natürlich am Anfang so eine grüne Wiese im Endeffekt mit wenigen Gebäuden. Und das macht unglaublich Spaß. Das funktioniert mit Aufklebern, neue Gebäude zu bauen. Und dann klebst du da Gebäude auf dein Feld. Und jeder darf dieses Gebäude nutzen. Da gibt's dann natürlich so typisch brettspielmäßig so Regeln, wenn ich da irgendwie stehe. Und dann nehme ich meine Arbeiter zurück. Und ich darf nur unter gewissen Aspekten auch bei den Gegnern dann irgendwie dort Gebäude benutzen. Und
ja, was ich besonders finde, ist, dass man sich, weil man bei Worker Placement ja oft, das ist ein bisschen fies, sich auch Aktionen klauen kann. Und das ist bei Charterstone ja nicht so. Das
genau, ist
ja
es ist aber ein sehr simples Spiel. Also das muss man schon dazu sagen. Es lebt schon sehr von diesem Reiz, dass man immer wieder neue Sachen dazu bekommt, aber vom grundsätzlichen Niveau, vom Spiel her ist es sehr einfach. Du setzt Arbeiter ein, machst eine Aktion, darfst dann irgendwas bauen, irgendwas Neues etablieren, irgendwelche neuen Regeln einführen, bekommst kleine Schächtelchen und neue Regeln sozusagen, die dann in das Spiel eingefügt werden und das Spiel wird mit dem Laufe von Partie zu Partie leicht komplexer, aber es bleibt insgesamt ein schon sehr einfaches Brettspiel.
Also es startet ja sehr, sehr seicht. Also mir war es auch am Anfang wirklich zu seicht. Ja. Es steigert sich dann, ja, das stimmt. Also wie am Ende fand ich es wesentlich interessanter als am Anfang.
Ja, das ist natürlich auch immer die Krux ein bisschen von Legacy-Spielen, dass sie halt über so viele Partien gespielt werden müssen. Also ein gutes Brettspiel dauert 2 bis 3 Stunden und erzählt im Grunde insgesamt an dem Abend schon eine spannende Geschichte, also ein Wettstreit oder du verlierst die Siegpunktführung und holst sie dir dann wieder zurück. Bei Legacy-Spielen hast du natürlich insgesamt mehr Zeit, auch was zu etablieren. Und das Problem ist ja immer dabei, auch die Aufmerksamkeitsspanne der Spieler da so lange dabei zu halten. Und was ist denn so dein Gefühl? Ist das Charterstone gelungen? Wie viele Partien habt ihr denn insgesamt gespielt? Also so zweistellig ist es auf jeden Fall, oder so?
12, ne? Genau, 12
sind's. Hat das die ganze Zeit über bei dir funktioniert und das Niveau gehalten? Wie war das da bei dir?
Meinst du jetzt von der Spielzeit? Oder?
Ja, vom Interesse am Spiel. Also.
Nee, gar nicht. Also das, wie gesagt, am Anfang war es neu und frisch, dann war man irgendwie mit Begeisterung dabei. Aber wie eben schon gesagt, das war mir dann ein bisschen zu seicht und wir haben es halt zu zweit gespielt. Das ist, glaube ich, auch immer noch so eine Geschichte. Mhm. Ähnlich Seafall oder andere Legacy-Spiele, die Spieleranzahl ist dann auch immer ein bisschen entscheidend, wie viel Spaß das dann vielleicht am Ende macht. Und Pandemic ist zu zweit, finde ich, einfacher. Es lässt sich sehr flott spielen. Mhm. Und bei Charterstone haben wir es jetzt auch zu zweit gespielt und da ist es dann am Ende eigentlich von Nachteil, weil sich die Charter zu wenig entwickeln oder zu langsam und dementsprechend war es dann bis zur Mitte, also Partie 5, 6, war es bei uns wirklich sehr zäh und wir haben eigentlich nur weitergespielt, weil wir wussten, okay, das ist Legacy, da kommt vielleicht noch was Cooles. War dann ja auch so und das letzte Drittel, da hatte dann zumindest ich wirklich richtig Spaß, aber davor war es dann schon so ein bisschen durchwachsen.
Ja, ich finde, da skalieren andere Spiele auch besser. Also Pandemic Legacy ist zu zweit richtig gut, finde ich auch. Funktioniert aber auch zu dritt oder zu viert, weil es halt auch ein kooperatives Spiel ist. Es verändert sich so ein bisschen vom Gefühl her, aber es funktioniert gleichermaßen mechanisch gut. Und bei Charterstone, da gebe ich dir absolut recht, das Spiel ist für 1 bis 6 Spieler ausgelegt. Also man kann es auch solo spielen, wenn man unbedingt möchte. Weiß nicht, warum man das tun sollte, aber es geht. Ja, und man kann es zu allen Größen spielen, wie gesagt, von 1 bis 6. Man kann auch zusätzlich, damit man eben so dieses Gefühl hat, dass da auf dem Spielfeld sich auch mehr verändern, weil man spielt immer auf dem gleichen Spielfeld. Manche Spiele bedienen sich ja den kleinen Trick, dass sie sagen, wenn du nur zu zweit oder zu dritt spielst, dann verkleinert sich das Spielfeld, damit irgendwie weniger Platz ist oder Teile werden abgedeckt oder auf der Rückseite des Spielplans ist irgendwie eine kleinere Karte oder so weiter. Das macht Charterstone nicht. Du hast immer alle 6 Charter, alle 6 Gebiete von diesen 6 Hauptfiguren, die quasi dieses Spiel definieren. Und du suchst dir halt einen Charakter aus am Anfang des Spiels und trägst den durch das gesamte Spiel. Der levelt dann auch auf, was wirklich sehr cool ist. Wenn du am Ende eine Partie gewonnen hast, dann darfst du halt irgendwie auf der Schachtel so Sachen mit dem Edding ausmalen und bekommst dann Boni für das nächste Spiel. Und der Gewinner bekommt Siegpunkte. Die anderen dürfen sich dann auch was aussuchen, um in der nächsten Partie ein bisschen kleinen Startvorteil zu haben. Das ist wirklich sehr cool. Aber du hast halt, was du angesprochen hast, immer dieses komplette Gebiet. Und wenn du zu zweit das Spiel komplett durchspielst, dann tut sich halt sehr wenig auf diesem Land. Du kannst es beschleunigen, indem du Automas dazu nimmst, was aber sehr mechanisch langweilig ist. Also du hast dann so eine Sonderregel, dass du Spiel, also quasi wie KI-gesteuerte Gegner in Computerspielern übernehmen dann einzelne Rollen. Das heißt, du tust dann quasi so als Spiel zu viert. Und 2 Leute oder 3 Leute, je nach Wunsch, werden dann eben durch so ein automatisches Deck gesteuert. Und die bekommen dann automatisch irgendwie Siegpunkte und bauen automatisch irgendwelche Sachen und so weiter. Das verbessert dieses Problem ein bisschen. Es macht aber einfach schlicht keinen Spaß, dieses Handling dieser Automas zu machen. Fühlt sich einfach nur nach Arbeit an. Und das haben wir dann irgendwann auch bleiben lassen. Das macht irgendwie, ja. Fühlt sich irgendwie so nach, ja, so überflüssiger Arbeit an. Ich weiß auch nicht.
Ja, genau, Verwaltungsaufwand. Ich finde, das ging dann am Ende. Also wenn man sich so ein bisschen dran gewöhnt hat, meiner Frau gefiel das nicht so wirklich. Ja. Wir haben es jetzt auch nicht komplett immer mit den Automa gespielt. Aber man merkt ganz schnell, wie auch in der Spielanleitung steht ja auch der Tipp drin, dass man ab Spiel 3, glaube ich, die dazu nehmen soll. Man merkt dann halt ganz schnell, wenn man das nicht macht, dann läuft das Spiel viel zu langsam ab. Also es entwickelt sich viel zu wenig und man beschneidet sich auch in den Aktionen, weil man das Spiel gar nicht bauen kann. Und jedes Gebäude ist ja nun mal eine Worker-Placement-Aktion. Und am Ende hat man dann irgendwie ein Drittel der Aktion vielleicht und der Rest ist dann leer. Das macht dann irgendwie auch keinen Spaß. Also es ist schon ganz gut, wenn man die mit reinnimmt. Aber da die halt auch fernab der normalen Regeln laufen, sind die zum Teil am Anfang, finde ich, sehr stark. Das muss man dann auch mögen. Also ich habe auch mit anderen Leuten drüber gesprochen, die hatten es dann wirklich, dass dann der Automat das Spiel gewinnt. Ja. Muss man dann irgendwie auch mögen. Und sie bauen halt sehr chaotisch. Also das ist ja, das Schöne an dem Spiel ist ja eigentlich auch, dass man am Ende, anders als bei anderen Legacy-Spielen, ein eigenes Worker-Placement-Brettspiel geschaffen hat, was man irgendwie immer wieder spielen kann. Und bei uns bringt das nichts. Also das macht überhaupt keinen Sinn, weil wir haben 2 wunderschön entwickelte Charter, dann irgendwie 1-2 Automa haben, das wir auch noch ganz gut hinbekommen und es gibt Charter, da will keiner mit spielen. Also wenn ich jetzt dieses Brettspiel auspacke und sage, wir spielen jetzt mit 6 Leuten und die anderen Spieler kriegen dann so ein Automat-Charter, macht denen dann, glaube ich, nicht so wirklich Spaß.
Das stimmt, es funktioniert mechanisch, aber inhaltlich fühlt sich das sehr random an, da gebe ich dir absolut recht. Also von daher auf jeden Fall die Empfehlung, wenn ihr Charterstone spielt, dann sucht euch eine feste Gruppe mit 5, idealerweise 6 Leuten, die dauerhaft dabei bleiben. Allerdings ist dann halt irgendwie schon so die Frage, auf Dauer diese 12 Partien, ob da alle immer so viel Spaß dabei haben. Richtig vorteilhaft finde ich übrigens oder löblich, weil das wird ja diesen Legacy-Spielen auch oft vorgeworfen, dass sie danach irgendwie durch sind, dass sie dann verbraucht sind. Also Pandemic Legacy kannst du danach im Grunde in die Tonne treten vom Material her. Ja. Du kannst natürlich theoretisch noch normal Pandemic spielen mit dem ersten, wenn du Bock hast, aber muss auch nicht unbedingt sein. Pandemic Legacy 2 hat ja gar keine Möglichkeit. Und schön bei Charterstone ist tatsächlich, du hast auf der Rückseite nochmal das gleiche Spielfeld, ein frisches, und kannst nach dem ersten Durchspielen quasi sagen, ich mache das nochmal, ich fange nochmal von vorne an. Und dann kannst du dir beim Verlag, das ist in Deutschland ja bei Feuerland erschienen, dann kannst du quasi ein Recharge-Pack kaufen, dann kriegst du nochmal so ein Aufkleberset. Und damit kannst du quasi nochmal das Grundspiel herstellen und kannst dann nochmal eine komplette Partie damit spielen. Und auch wie du gesagt hast, mit der finalen Karte kannst du ja auch im Grunde dann weiterspielen. Also mechanisch ist das Spiel dann nicht kaputt, du kannst dann schon weitermachen. Ob man das dann macht, ist eine andere Frage, aber gerade die Möglichkeit, das mit dem Recharge-Pack nochmal quasi auf Ausgangslage herzustellen, finde ich eine ganz nette Idee.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eigentlich besonders. Das bieten die anderen Spiele ja
nicht. Kann man da theoretisch auch jemandem anderen dann nochmal weitergeben. Also auch so dieser Vorwurf, Materialverschwendung und so weiter. Ja.
Es gibt auch Leute, die haben dann ihr Brett getauscht, weil sie mal wissen wollten, wie war es bei den anderen und haben dann mal mit dem Brett gespielt von einer anderen Spielgruppe oder so.
Gut, über die Mechanik haben wir ja schon gesprochen, die ist halt sehr simpel, aber ich finde schon, dass die durchaus ihren Reiz entwickelt. Es gibt halt verschiedene Phasen in diesem Spiel, sage ich mal so. Je nachdem, wie sich das Spiel bei einem selber auch entwickelt, durch die Anzahl der Personen und durch die Legacy-Elemente, die reinkommen, gab es immer wieder Phasen im Spiel, die haben mir sehr viel Spaß gemacht und Phasen, die ich dann eher ein bisschen öde und langweilig fand. Der Stackmeier, der macht es ganz interessant, dass es immer so einen übergreifendes Ziel gibt. Also du deckst am Anfang immer so eine Sonderregel auf, die halt so eine Botschaft des Königs darstellt, die mit so einem Rubbelfeld irgendwie überdeckt ist. Das heißt, du hast nur so eine grobe Andeutung und derjenige, der am Ende dieses Ziel erreicht, der darf dann was aufrubbeln und dann nochmal was entscheiden. Das fand ich ein sehr schönes Legacy-Element, weil dadurch auch sich jede Partie so zumindest ein bisschen anders angefühlt hat und nicht immer man das Gleiche gemacht hat. Auch wenn man im Endeffekt natürlich immer das Gleiche macht. Man baut neue Gebäude, man entwickelt sein Charter und man versucht, die meisten Siegpunkte zu erreichen. Das bleibt schon sehr konstant. Aber gerade durch solche kleinen Legacy-Elemente hat sich das zumindest immer frisch angefühlt, fand ich.
Ja, gerade am Ende, ne, diese temporären Regeln, die da eingeführt werden über diese Karte, es wird manchmal richtig spannend und krempelt das ja irgendwie auch um. Also muss man wirklich umdenken. Das war dann halt auch der Teil, wo ich wirklich Spaß an dem Spiel hatte. Weil man ja wirklich komplett neue Strategien sich irgendwie überlegen muss. Klar, die Aktionen bleiben gleich, aber man muss dann schon irgendwie anders agieren.
Wie haben dir denn die Legacy-Elemente als solches gefallen? Also wir wollen jetzt nicht groß spoilern, aber zumindest können wir mal so andeuten, dass man eben innerhalb des Spiels auch neue Regeln dazu bekommt. Das müssen wir jetzt einfach an der Stelle einmal so sagen. Wir werden jetzt nicht en Detail sagen, was da so passiert, aber man findet zum Beispiel Hilfsarbeiter im Spiel, die einem neue Möglichkeiten erlauben. Und das finde ich irgendwie schon auch ganz cool gemacht, dass diese neuen Sachen, die dazukommen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebäude baut, was einem dann im Spiel generell die neue Regel bringt, diese neuen Hilfsarbeiter zu bauen, mit denen man bestimmte Vorteile im Spiel erreicht, wenn man mit denen arbeitet und sie eben als Worker einsetzt, dass man dann einen kleinen Startvorteil hat, wenn man als Gründer des Gebäudes eben schon direkt so einen bekommt, während die anderen halt erst dann auf das Gebäude gehen müssen, um sich solche Dinge zu erarbeiten. Das, finde ich, hat das Spiel schon wahnsinnig aufgelockert. Es fühlte sich manchmal ein bisschen unfair an dadurch.
Ja, auf jeden Fall.
Da wirkte es nicht ganz ausbalanciert, ehrlich gesagt, an vielen Stellen. Aber ich fand es schön, dass auch in einer aktiven Partie sich das Spiel verändert durch eben neue Schachteln, die man aufmacht. Das haben manche andere Legacy-Spiele wie Seafall zum Beispiel nicht so gut hingekriegt. Da waren es immer so, okay, du musst die Partie erst zu Ende spielen und dann kommt irgendwie was Neues dazu. Das fand ich hier sehr cool.
Ja, das ist besser gelöst. Aber wie du sagst, es war das war schon manchmal ein bisschen unfair. Das ist halt auch, glaube ich, das Problem, wenn man gegeneinander spielt, weil wenn dann irgendwie so neue Sachen kommen, Probleme im Spiel selber sind, dann löst man beim kooperativen Spiel das halt zusammen und das ist das Problem von allen. Und wenn man gegeneinander spielt, dann ist das halt immer nur punktuell für den einen gerade irgendwie eine Situation und dann freut er sich vielleicht und der andere denkt, oh schade, hätte ich jetzt auch gerne und bei mir ist das ganz anders. Da muss man dann irgendwie auch mit umgehen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die meiner Frau auch nicht so gut gefallen hat. Die hätte das, glaube ich, irgendwie dann auch lieber kooperativ zusammen. Wir bauen jetzt irgendwie hier die Stadt des Königs. Wobei wir sonst gerne gegeneinander spielen, also so ist es nicht. Aber das ist halt diese Sache, man macht irgendwie eine Schachtel auf oder rubbelt was frei und der eine hat einen schönen Bonus und der andere irgendwie nicht. Er kriegt das dann vielleicht im nächsten Spiel, man weiß das ja auch immer gar nicht, was vielleicht erstmal wie ein großer Vorteil wirkt, ist dann irgendwie in 2, 3 Spielen gar nicht mehr so wichtig gewesen. Das darf man dann halt auch immer nicht vergessen, aber gerade in der Situation ist es dann manchmal vielleicht ein bisschen komisch. Ja,
aber interessant fand ich dadurch, dass man eben gegeneinander gespielt hat, dass man auch solche strategischen Überlegungen anstellen konnte wie, oh, ich baue jetzt ein neues Gebäude und ich überbaue jetzt Gebäude A, was ich irgendwie bis jetzt da immer stehen hatte, auf das alle irgendwie gegangen sind, weil es da irgendwie Vorteil X gibt. Wenn ich das jetzt überbaue, dann kann das ja gar keiner mehr machen. Also das fand ich durchaus interessant, auch in den späteren Partien sozusagen. Ich nehme diese Möglichkeit aus dem Spiel, das war das letzte Gebäude, was diese Fähigkeit überhaupt noch besitzt und so weiter und so fort, ja. Und wenn das jetzt überbaut wird, ja, dann gibt's das gar nicht mehr. Und man darf ja immer bestimmte Dinge, je nach Entwicklungsstand deiner Hauptfigur, in die nächste Partie mitnehmen. Und wenn man da halt eben noch clever genug war, sich diese Eigenschaft irgendwie vielleicht aufzuheben oder mitzunehmen, kann man sich dadurch auch durchaus Vorteile verschaffen oder den Gegnern auch so aktiv in die Strategie reingrätschen. Das fand ich super spannend, aber es war nur so angedeutet. Also man hat insgesamt schon sehr wenig Möglichkeiten, eigentlich den so richtig gegeneinander zu spielen. Also es ist schon so, dass man sehr auf sein eigenes Charter sich konzentriert, weil bei den anderen hast du eigentlich nicht viel Möglichkeiten, da was zu machen. Aber das zumindest geht. Also den anderen irgendwie gezielt mal eine Karte wegzunehmen oder so, ist schon vorhanden, aber meistens sind es halt Sachen, die dann auch erst dann aufgedeckt werden. Also wenn du ein neues Gebäude baust oder neue Charter öffnest, also wie hießen das immer, man kann doch Truhen und Kisten öffnen, weißt du ja gar nicht, was du bekommst, und von daher war das schon auch immer so ein bisschen so wie so ein Überraschungsei-Effekt, was mache ich denn jetzt auf, und ja, na gut, das war jetzt nicht so besonders und der andere freut sich, weil er irgendwie eine neue Regel entdeckt hat oder so. Also ja, ich fand es schon interessant, dass es eben nicht kooperativ war, es hat schon so seinen Reiz im Vergleich zu Seafall hat mir dieses Gegeneinander hier auch viel besser gefallen.
Ja, also das auch definitiv. Zudem, man weiß nicht, was in den Kisten ist. Also da hatte meine Frau mal den richtigen Riecher. Das war übrigens auch eine Sache, die uns nicht so ganz gefallen hat. Weil man, also ich weniger gut, aber meine Frau wusste schon mal, ja, wenn sie die und die Karte hat, dann sind ja so durchnummeriert, ja, und dann von der Höhe der Karte, ja, da könnte das dann drin sein, weil sich das ja in den Chartern so gleicht. Und ich habe öfters daneben gegriffen und sie wusste immer so, ja, okay, die Kiste, das könnte das sein, und dann war es das dann auch. Und dann hat sie davon dann halt einen kleinen Vorteil.
Also gutes Bauchgefühl, gute Intuition gehabt, ja. Nee, das ist alles über so Nummern. Also es sind auch keine wirklichen Schächtelchen, sondern du hast eine große Kiste mit 300 Aufkleber, Karten mit Aufklebern oder 500 oder sowas. Und man guckt dann quasi nach, du öffnest jetzt Kiste 23 und dann darfst du Kartennummer 38, 84, 85 nehmen, 86 bis 89 und noch Karte 112. Und dann steht da irgendwie so dran, die Karte darfst du behalten, die kriegst du direkt auf die Hand, die Karten kommen in den Stapel, die Karten kommen in den Stapel, und das ist eine neue Regel, die klebt dir ins Heft ein. Also so muss man sich das vorstellen. Man hat nicht so dieses klassische Truhen öffnen wie bei Pandemic Legacy, wo ja wirklich so Kisten drin sind, sondern eher so virtuelle Kisten. Aber das macht trotzdem Spaß, dieses Aufmachen, Neues entdecken. Insgesamt fand ich aber, gleicht sich dieses Spiel immer wieder auch, wie du schon gesagt hast, man hat dann so eine Ahnung, was jetzt kommt. Ah, okay, da kommt noch so ein Hilfsarbeiter, und ah, da kommt noch mal das. Und ja, okay, jedes Charter hat halt auch so einen Schwerpunkt. Der eine arbeitet eher mit Holz, der andere eher mit Lehm. Und da gleichen sich die Gebäude natürlich dann schon auch. Es ist halt so ein typisches Worker-Placement-Phänomen. Da gehst du halt hin, tauscht zwei Leben gegen ein Gold und einen Kürbis, und da gehst du halt hin und tauscht zwei Kürbis gegen ein Leben und ein Gold oder so, ja. Also das ist dann irgendwann schon immer das Gleiche, und ich war auf einem, sagen wir mal, auf einem hohen Niveau von den Legacy-Elementen dann doch irgendwie enttäuscht, weil so die richtig großen spielverändernden Überraschungen oder Sachen, wo ich so wow denke, die waren dann halt einfach doch nicht drin, oder? Ging es dir da anders?
Sehe ich eigentlich ähnlich. Es gab so ein, zwei Sachen, die ja auch temporäre Regeln waren das dann, glaube ich, wo ich wirklich überrascht war. Das fand ich dann wirklich super gut. Und aber insgesamt ist das schon so, dass es relativ gleichbleibend ist und man irgendwann so ein bisschen das Gefühl dafür hat, was da kommt. Und ja, es bietet auf jeden Fall weniger Spannung oder Überraschung in der Legacy-Mechanik als der Pandemic.
Ja, und auch die Dramatik. Also so nett diese Geschichte mit diesem König dann da auch ist, und man hat dann immer die Entscheidung, so ein bisschen rebellisch gegen den König sich zu entscheiden oder eben voll auf Königsseite zu sein. Das wird schon ganz nett erzählt, aber es bleibt halt auch nur auf diesem Level nett. Also da fehlt meiner Meinung nach so ein bisschen die Dramatik, die halt so ein Pandemic Legacy dann auch mitbringt, dadurch, dass halt die ganze Welt irgendwie bedroht ist oder im zweiten dann auch diese Dystopie irgendwie erzählt, ja, und dieser Aufbau und dieser Kampf ums Überleben, der ist hier, wie soll ich das sagen, es ist irgendwie, es ist ganz nett, ja, also nett ist eigentlich das einzige Wort, was mir dafür einfällt, aber das klingt fast genau, es ist gemein. Also da fehlte mir irgendwie auch eine interessantere Story, die dann irgendwie das alles zusammenfasst. Es wirkt so aufgesetzt. Das ist es, glaube ich. Es ist ein klassisches Worker-Placement-Aufbauspiel und die Geschichte, die Legacy-Elemente wirken halt insgesamt sehr aufgesetzt. Die bräuchte es eigentlich nicht wirklich und die machen das Spiel auch nicht so richtig, richtig geil. Es ist schon, macht schon Spaß, aber so über die Dauer ist es mir dann doch zu wenig gewesen, leider.
Ja, liegt vielleicht auch daran, wenn man jetzt die anderen nicht kennt, ne? Das auch gelesen, dass manche sagen, das war jetzt mein erstes Legacy, die waren super begeistert und kann ich dann auch nachvollziehen. Wenn man dann aber Pandemic gespielt hat und damit damals eingestiegen ist, Risiko habe ich damals nicht gespielt, Risiko Evolution, ne? das kenne ich leider nicht. Ich habe dann mit Season 1 von Pandemic angefangen und da ist es ja schon wirklich sehr, sehr spannend und wenn man dann diese spannende Rahmenhandlung erwartet, dann ist das halt, ja, dann ist es in Charterstone nur nett.
Aber auch von den Legacy-Elementen selber, also es sind schon zwei, drei Sachen, die Leute, die es jetzt gespielt haben, die werden auch wissen, was ich meine, die wirklich so ein bisschen so, ach, das ist ja cool irgendwie, ja, aber ich hätte mir halt mehr gewünscht, das muss ja gar nicht irgendwelche Special-Effekte sein oder irgendwas Technisches oder so, das habe ich gar nicht, das brauche ich gar nicht, also, aber dass diese Grundmechanik, die bleibt halt einfach insgesamt sehr beständig und sehr gleich. Und da wäre, glaube ich, noch viel mehr Potenzial drin gewesen. Klar verändern diese Hilfsarbeiter das Spiel schon deutlich, aber halt auch nur fünfmal auf ihre gleiche Art oder sechs oder wie viele das sind. Ja, also da hätte jede neue Schachtel, die da kommt, hätte ja durchaus auch nochmal die Chance gehabt, vielleicht in dem Moment gewisse Dinge einzuführen, die halt vorher noch gar nicht etabliert gewesen sind. Also, keine Ahnung, ich sage jetzt mal irgendwie pauschal irgendwie ein Aktienhandel oder sowas, ja, der dann irgendwie auf einmal das Spiel als solches vom Genre auch irgendwie weiterentwickelt oder verändert oder dass dann Anteile im Spiel existieren oder dass irgendwie ein kriegerisches Element reinkommt oder. Also da, die Möglichkeit wäre ja da gewesen, auch im Rahmen dieser Geschichte, da auf einmal das Genre so leicht zu verändern. Aber das bleibt halt konsequent bis zum Ende ein ganz klassisches Workereien, Dinge machen, Dinge bauen, Siegpunkte sammeln. Und es bleibt halt immer dieses Wettrennen nach den Siegpunkten. Und auch diese temporären Regeln stoßen da halt nur ganz kurz mal irgendwie ein bisschen was an, was das Spielgefühl verändert. Aber das lässt sich im Endeffekt über die 12 Partien auf 2-3 Partien runterbrechen, wo sich das ein bisschen anders angefühlt hat. Und das fand ich halt sehr schade, weil die Möglichkeiten und das Material dazu wären ja da gewesen.
Ja, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Es gibt ja sogar manche Karte, die hat man dann bekommen. Kann ich jetzt hier nicht verraten. Und da dachte ich, ah, wie witzig. Und vielleicht wird das nochmal irgendwie interessant. Und dann war es am Ende irgendwie nur so eine kleine Entscheidung. Ich glaube, das ist dann irgendwie, ja, irgendwie ein paar Siegpunkte oder es hatte einfach keine Bedeutung, obwohl es eine hätte sein können, wo man sich sogar irgendwie entscheiden muss. Ne? Also man kriegt da ja Material und dann muss jeder überlegen, ja, was macht man jetzt? Und dann überlegt man und weiß nicht so ganz und denkt sich vielleicht, ja, dann in 3-4 Partien, was hat das für Auswirkungen? Und dann ist die Auswirkung null. Und da hätte man viel, viel mehr draus machen können. Weil, wie gesagt, die Elemente sind zum Teil ja wirklich sogar im Spiel
da. Ja, die sind groß. Also der Spielaufbau, das Spielmaterial ist fantastisch. Also die Charaktere haben unglaublich viel Ausstrahlung. Ja, diese sechs unterschiedliche Figuren, die jedem Charter zugeordnet sind. Und die entwickeln sich im Spiel ja auch weiter. Das ist das, was du jetzt gerade auch so angedeutet hast. Man bekommt dann, das kann man ja sagen, so unterschiedliche Berufskarten, die man dann hat, die dir gewisse Vorteile bringen. Und man hat dann durchaus auch eine Bindung zu dieser Person und zu diesen Spielfiguren. Und diese Möglichkeit zwischen den Partien auch Dinge zu entscheiden, die sich aufs Ende des Spiels auswirken, die sind ja vorhanden und die haben mich auch total gehuckt. Und da habe ich auch gedacht, wow, was da jetzt irgendwie noch passiert. Und ich war total gespannt. Und da muss ich dir leider recht geben, da hat man diese Möglichkeiten, die ja sogar im Spiel schon drin sind, nicht richtig ausgeschöpft. Sehr schade. Also es sind alles nur so Andeutungen irgendwie dann im Endeffekt auch, gell?
Ja. Ja. Naja. Mit den Hilfsarbeitern ist das auch noch so eine Sache. Die fand ich auch spannend. Und sie sind ja auch irgendwie, ja, wie das ganze Spiel so ein bisschen knuddelig und die Steine sind schön. Bei 2 Spielern ist da auch das Problem, weil wenn man mit Gebäuden agiert, wo der andere schon so einen Arbeiter drin hat, dann gibt denen das ja Vorteile. Und ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, aber wenn man mit 6 Leuten am Tisch sitzt Und in meinem Charter sind gute Gebäude und ich besetze die halt mit meinen Hilfsarbeitern und andere müssen das vielleicht irgendwie auch benutzen, dann kriege ich wieder einen Bonus. Und das ist ja eine schönes Interaktionselement. Und das hatten wir bei zwei Spielern leider so gut wie gar nicht. Also wir hatten partieübergreifend das vielleicht, weiß ich nicht, 3-4 Mal, dass wir da irgendwie einen Vorteil von rausziehen konnten, dass dann halt mein Spielpartner oder also meine Spielpartnerin da ihren Worker reingestellt hat, fand ich dann irgendwie auch schade zu zweit. Also ich hatte das öfter, dass ich dachte, ach Mensch, wären wir jetzt 4 Leute gewesen, das wäre wesentlich cooler gewesen.
Das ging mir genauso. Wir haben es mit 4 Personen angefangen, dann sind 2 ausgestiegen, weil es ihnen keinen Spaß gemacht hat und dann haben wir eben zu zweit weitergespielt mit den Automas. Von daher kenne ich beides und bei 4 oder 5 oder 6 Leuten funktioniert das auch viel besser. Da ist es absolut so, wie sich das, glaube ich, auch der Autor vorgestellt hat, dass diese Interaktion dann auch stattfindet. Ah, ich gehe jetzt absichtlich auf mein Gebäude, weil wenn die anderen kommen, kriege ich auch was. Und das funktioniert zu zweit einfach nicht. Da ist das Spielfeld zu groß. Und mit den Automas, also mit diesen selbstspielenden Computergegnern, habe ich gedacht, wird das vielleicht ausgeglichen, aber die spielen halt nicht strategisch. Die spielen halt chaotisch. Du deckst eine Karte auf und da steht, der geht jetzt halt auf Gebäude X. Warum? Weil es halt zufällig so ausgesucht wurde. Und die können das natürlich nicht nachvollziehen. Also als Computerspiel könntest du das machen, dass die dann auch irgendwie ihre Ziele haben und die versuchen auch auf diese Ziele hinzuspielen, aber halt auf eine random, zufällig generierte Art und Weise. Und deswegen funktioniert das einfach nicht. Da lassen sich die Menschen in der Form nicht ersetzen. Von daher wäre das, glaube ich, auch so mein Fazit. Es ist schon cool, Charterstone, auf jeden Fall, weil es halt ein Legacy-Spiel ist und es macht auch Spaß, diese Tour mitzumachen über diese verschiedenen Elemente, die da ins Spiel hinzukommen, aber nur mit wirklich vielen Spielern, die da dauerhaft dabei bleiben, also dazwischendurch aussteigen. Man kann theoretisch dann auch deren Charaktere für 1-2 Partien weiterlaufen lassen, die bekommen dann trotzdem ihre Punkte und ihre Fähigkeiten, falls jemand mal gar keine Zeit haben sollte, aber ich würde wirklich empfehlen, sucht euch 4-5 Leute, wenn ihr das spielen wollt, die da dauerhaft Bock dran haben. Und man kann auch gerne 2 bis 3 Partien an dem Abend mal spielen. Also das geht schon deutlich fluffig von der Hand und ist nicht so anstrengend, dass man sich da irgendwie hunderte von Stunden hinsetzen muss, wie jetzt bei einem Gloomhaven oder so. Das funktioniert hier schon ganz gut.
Ja, das hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, wo du gesagt hast, dass ihr das mit 4 Leuten gespielt habt, weil die Spielzeit ist ja eigentlich optimal. Also bei zu 2 geht das ratzfatz, so eine Partie. Das ist mir eigentlich auch wichtig bei so einem Legacy-Spiel, weil man eben weiß, okay, man spielt das nicht 1-2 Mal oder so, sondern man hat schon 12 Partien, man will dann irgendwie auch am Ball bleiben, man muss Termine finden. Und das war bei uns jetzt bei Seafall eigentlich das größte Problem. Wir spielen das in Vollbesetzung mit 5 Mitspielern. Das ist, glaube ich, die dümmste Entscheidung.
Dann dauert eine Partie halt 2 bis 3 Stunden oder so.
Ja, genau, das dauert schon wirklich sehr lange. Und dann, wenn dann die Leute auch so spielen, dass man wirklich gewinnen möchte und man ist irgendwie kurz vorm Spiel Sieg und dann wird man doch nochmal angegriffen und dann nochmal eine halbe Stunde länger. Das zieht sich dann und das ist ja, glaube ich, bei Charterstone nicht so. Ne? Also auch bei 4 oder 6 Spielern, das spielt man zügig durch.
Ich würde sagen, so eine gute Stunde pro Partie, also man kann da locker 2 bis 3 spielen an einem Abend, wie ein normaler Brettspielabend, sodass man das auch zügiger durch hat als jetzt ein Legacy oder so, glaube ich zumindest. Also auch zu dritt oder zu viert spielt sich Spiel sehr schnell, finde ich, weil auch die Siegbedingungen halt entsprechend der Spieleranzahl angepasst werden. Also im Gegensatz zur Karte, die sich nicht anpasst, passen sich diese wann hört das Spiel auf da entsprechend an. Und gerade wenn man so ein Element ausgegeben hat, dann beschleunigt das Spielende sich enorm und das zieht dann mega an. Und dann ist das Spiel auch auf einmal innerhalb von 10 Minuten zu Ende am Ende, sobald einer eben so einen gewissen Punkt erreicht hat. Diese Beschleunigung ist dann auch bei 4 oder 5 Spielern vorhanden, weil es auch nicht so ein Grübelspiel ist. Also wenn du dran bist, hast du nie so diese, ich muss jetzt erstmal irgendwie alles durchrechnen, was ich hier machen muss, sondern man kann das sehr gut aus dem Bauch rausspielen. Arbeiter einsetzen, Tätigkeit machen und natürlich wird es von Mal zu Mal komplexer, je mehr Gebäude auf dem Spielfeld sind, aber dieser Platz ist ja auch begrenzt. Also du musst dann auch Gebäude überbauen und abdecken und so weiter und so fort. Von daher ist es schon gut spielbar und gut machbar. Also der Spielfluss ist wirklich gut, auch zu mehreren. Ja, also von daher, ich glaube, du bist meiner Meinung eher für viele Leute zu empfehlen. Gell? Für so 2er-Runden ist es irgendwie nicht so ideal.
Ja, also das war auch so mein Fazit eigentlich. Hatte ich dann ja auch in meinem Artikel drüber geschrieben. Man kann das sicherlich spielen, es ist spielenswert, aber zu zweit war ich dann doch irgendwie enttäuscht. Anders als jetzt irgendwie bei Pandemic, wo ich sage, das kann man gut zu zweit spielen als Paar irgendwie. Für uns war das irgendwie so Serienersatz runter vom Sofa, irgendwie Netflix aus und zack, wir spielen irgendwie Brettspiele, weil es noch viel spannender irgendwie war. Und das hat sich halt bei Charterstone leider nicht eingestellt.
Ja, man kann das nicht so gut bingen wie Pandemic. Das ist ja, allein der Name Season ist da schon Programm. Bei Charterstone fühlt sich dann doch immer zugleich an, als dass man das so wirklich an einem Rutsch durchmachen will. Ja, da ist einfach die Dramatik bei den Pandemic-Spielen deutlich besser. Aber das Material, allein die Münzen in Charterstone, die finde ich ja so toll. Ich habe jetzt, seit wir mit Charterstone durch bin, habe ich diese Metallmünzen, die benutze ich jetzt ständig in anderen Brettspielen auch, wo irgendwo Geldmünzen vorkommen, weil die einfach so schön griffig und schwer sind. Also das Material finde ich wirklich erstaunlich gut. Auch die Aufkleber haben eine gute Qualität, die Karten, die Zeichnungen, der Grafikstil, der ist wirklich außergewöhnlich schön. Hat mir sehr
auch die Box, ne, mit dem Magnetverschluss
und so, ja, ist großartig. Wertig. Sehr, sehr hochwertig. Ist auch nicht ganz günstig, glaube ich, so insgesamt, aber für das, was drin steckt, glaube ich, schon okay.
Ja.
Wunderbar. Das war Charterstone, bei uns erschienen beim Feuerland Verlag und ein Aufbauspiel im Legacy-Stil. Wie gesagt, eingeschränkt für viele, für eine größere Gruppe durchaus zu empfehlen, für weniger, für Solisten oder Zweierspiel eher weniger. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was man sagen kann. Ansonsten freue ich mich aber trotzdem sehr, dass halt Legacy so weiterlebt. Also ich bin auch sehr gespannt auf das Brand-Legacy-Spiel, was ja auch so eine Prämisse hat, gegeneinander und für den König irgendwie dieses Charter aufzubauen. Da bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe es ja schon mal die erste Partie anspielen können in Nürnberg und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also von daher, ich bin nicht satt, Legacy-Spiele zu spielen. Auch nach Charterstone habe ich da wahnsinnig Bock noch drauf.
Ja, ist eine spannende Sache. Also ich liebe das auch. Wenn du das schon mal gespielt hast, ich kenne nur Bilder, da passiert doch aber noch ein bisschen mehr drumherum. Man hat irgendwie mehr Tableaus, oder?
Ja, es kommen halt deutlich mehr Elemente ein als nur als jetzt hier bei Charterstone. Also du sammelst halt Rohstoffe, du kannst dann noch mit einer Figur irgendwie da rumlaufen und so Kräuter sammeln und dann gibt's eben auch viel mehr Story. Also allein das, was wir da schon angeteasert bekommen haben, ist die Geschichtenerzählung dort viel interessanter und viel ausführlicher als bei Charterstone. Hier sind es ja wirklich immer nur so kleine Storyfetzen, dass der König mal was sagt. Und dort hast du auch im Spiel dann so eine Wahrsagerin, die dir was sagt, was demnächst wichtig wird, was dann nur ein Spieler weiß. Du hast dann auch halt, klar, auch dieses Gebäude bauen und so drin, dass du eben dein Charter so aufbaust, aber hast halt auch viel mehr andere spielerische Elemente. Wirkte schon deutlich komplexer vom insgesamt vom Spielerischen.
Das hört sich gut an.
Und du hast halt so eine interessante Würfel-Worker-Placement-Mechanik. Also du hast halt, kannst nicht immer alles bedienen, sondern musst dann halt erstmal würfeln und hast dann so eine Hand, die dann definiert, was du wo einsetzen darfst und kannst dann halt auch für Geld diese Würfelaugen ändern und hast auch Aufkleber, die diese Würfel, also deine Worker sozusagen verändern können. Und nach einer Partie kannst du, ich klinge jetzt schon wieder völlig begeistert.
Und nach einer Partie.
Hört sich aber auch gut an. Also. Nach einer Partie kannst du dann halt auch Sachen freikaufen. Also für dein Tableau, du kannst dann irgendwie deinen Charakter aufleveln. Du kannst aber auch eben, wie gesagt, diese Würfelaufkleber neu dazu kaufen und so weiter und so fort. Wirkte auf einer, von einem spielerischen Niveau nochmal eins drüber.
Das dauert auch gar nicht mehr so lang, oder?
Nee, ich glaube, es kommt März, April oder sowas um den Dreh rum.
Ja.
Ja, freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich mich auch.
Gut, wir werden darüber berichten, wir werden auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Wenn ihr mehr lesen wollt zu Brettspielen von dir, Christian, dann brettundpad.de, also Pad wie das iPad geschrieben, Brett wie das deutsche Brett. Und dort gibt's dann deine Spiele, Reviews und News und so, gell?
Genau, und wer gerne, jetzt ist auch immer mehr entkommen, die ganzen Miniaturspiele, wer mal ein paar Bemaltipps haben möchte oder so, das behandeln wir halt auch.
Sehr schön. Dann schicken wir alle dahin, brettundpad.de und wir hören uns gerne beim nächsten Mal bei einem Brettspielbesprechung oder vielleicht auch mal ein Videospiel. Spielt ja durchaus auch.
Ja. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall.
Wunderbar.
Hat mich gefreut.
Gerne, mich auch. Dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle bei Insert Moin. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.